Sie haben einen offenen Brief geschrieben an Bundeskanzlerin Merkel und die Mitglieder des Deutschen Bundestages. Es wird ja im Augenblick beraten über eine Reform des Sexualstrafrechts. Darum geht es. Sie sind nicht ganz einverstanden mit dieser Reform, wie sie jetzt vorgelegt wird. Frauenverbände fordern ja auch seit Jahrzehnten, das Sexualstrafrecht zu verändern. Weshalb?
Weil der umfassende Schutz, den wir in Deutschland brauchen für die sexuelle Selbstbestimmung, nicht gegeben ist. Die war bisher nicht gegeben und auch der jetzt vorliegende Regierungsentwurf, der morgen in die erste Lesung geht, das parlamentarische Verfahren startet also morgen, sieht das nicht vor. Und der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung ist für uns absolut oberstes Gebot, wenn es um eine Reform des Sexualstrafrechts geht.
Heute gilt ja ungewollter Geschlechtsverkehr nur in 3 Fällen als Vergewaltigung. Also wenn er mit Gewalt oder bestimmten Drohungen erzwungen wird oder wenn der Täter eine schutzlose Lage seines Opfers ausnutzt. Sie fordern einen Paradigmenwechsel. Wie sollte der denn aussehen?
Genau, diese 3 Fälle, das ist genau das Problem und insbesondere der erste Fall, dass nämlich dieses Recht oder die Unversehrtheit durch Gegenwehr verteidigt werden muss. Es gibt kein Rechtsgut in Deutschland, wo das der Fall ist. Ausgerechnet, wenn es um Vergewaltigungen geht, sind die erst dann strafbar, wenn das Opfer sich klar erkennbar zur Wehr gesetzt hat, sprich dieses Recht verteidigt hat, aktiv verteidigt hat. Was wir wollen, ist, dass schon ein klar erkennbares Nein, also eine Ablehnung, eine Nichtzustimmung zu einer sexuellen Handlung, wenn darüber sich hinweggesetzt wird, unter Strafe gestellt wird.
Nun sollen einige Lücken, auf die Sie ja auch seit Jahren hinweisen, geschlossen werden in diesem neuen Gesetzesentwurf. Was sehen Sie denn positiv daran?
Positiv ist, dass gewisse Schutzlücken geschlossen werden. Also dass das Verhalten von Opfern, was immer noch schnell als Definition, ob es sich um eine Straftat handelt, quasi sozusagen relativiert wird, indem wir von Überraschungsmomenten zum Beispiel, dass die überhaupt als Teil einer Handlung überhaupt herangezogen werden, dass es in Situationen von Verabreichung von K.O.-Tropfen zum Beispiel keine Gegenwehr geben kann. Oder wenn ich überrascht werde und angegriffen werde oder berührt werde in einer Art und Weise, die ich nicht möchte, ich mich aber so schnell gar nicht zur Wehr setzen kann. Die Lücken werden geschlossen, das wird anerkannt, dass es diese Situationen gibt und es trotzdem ein Übergriff ist, der eben unter Strafe zu stellen ist. Das sehen wir sehr positiv, dass also die Widerstandsfähigkeit quasi ausgeweitet wird auf schutzlose Lagen, auf besondere Tatumstände.
Dennoch haben Sie jetzt einen offenen Brief verfasst und sagen auch, Ihnen reicht der Gesetzesentwurf insgesamt aber doch nicht. Wo ist da genau die Lücke?
Vielleicht hole ich nochmal einen Moment aus, ein bisschen weiter aus. Es gibt seit 2011 die sogenannte Istanbul-Konvention, also eine Konvention vom Europarat, die Deutschland auch gezeichnet hat, wo es eben darum geht, die Einverständlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen und ein nicht vorhandenes Einverständnis in eine sexuelle Handlung als einen Übergriff zu bewerten, der strafrechtlich zu verfolgen ist. Und das ist für uns der Dreh- und Angelpunkt. Es gibt viele kleine Aspekte dabei. Man müsste genau natürlich definieren, was ist Widerstand, wann ist Widerstand erkennbar und all diese juristischen Fragen, die müssen juristisch geklärt werden. Unsere Einschätzung ist, es gibt dazu Klärungsmöglichkeiten. Das ist alles aufwendig, aber machbar. Wichtig ist aber, dass dabei immer der Grundsatz eine Rolle spielt, dass das Recht auf Unversehrtheit nicht aktiv verteidigt werden muss, dass nicht das der Dreh- und das Verhalten des Opfers quasi für die Definition einer Straftat zugrunde liegt, sondern das Verhalten des Täters, nämlich sich über einen erkennbaren Widerstand, ein nicht vorhandenes Einvernehmen hinwegzusetzen.
Nun sagten Sie gerade, das ist aufwendig, aber es ist machbar. Das Gegenteil hat jetzt eine Sprecherin von Justizminister Maas gesagt. Sie sagte nämlich, es stellt sich die Frage, ob das in der Praxis handhabbar wäre. Wir haben hier ja keine objektivierbaren Kriterien und es sei ein Nein kaum nachzuweisen, es drohten Falschanzeigen. Und dann kam auch noch der Satz, sozial übliche Verhaltensweisen zu Beginn einer Beziehung könnten kriminalisiert werden. Was sagen Sie dazu?
Darauf kann ich eigentlich nur allgemein antworten, dass das sind viele Einzelaspekte, die man einzeln angucken muss. Die Erfahrung zeigt, dass diese Argumentation, egal in welchem Zusammenhang es um die Erweiterung des Schutzes auf Selbstbestimmung geht oder überhaupt in Sexualstrafverfahren, dass es immer schon der Tenor gewesen. Es könnte die Gefahr einer Flut von Falschanzeigen darin verborgen sein. Das hat es, wenn man sich das mal genau anguckt, an den Zahlen, am Anzeigeverhalten der Frauen, ist das nie bestätigt worden. Das ist in der Praxis nie eingetreten. Wir hatten das auch damals, 97, als es um die Vergewaltigung in der Ehe ging, die Anerkennung und die Strafbarkeit von Vergewaltigungen in Ehen, selber Tenor, dieselben Diskurse, dieselben Befürchtungen. Es hat danach keine Flut an Fehlanzeigen oder überhaupt an Anzeigen gegeben. Ganz im Gegenteil, das Anzeigeverhalten ist seit den 80er Jahren deutlich zurückgegangen. Und das hat unter anderem auch mit dem Sexualstrafrecht zu tun. Und die Beweisführung ist in Sexualstrafprozessen immer sehr, sehr schwierig, weil es sich eben meistens um Zweiersituationen handelt oder zumindest um Straftaten oder Übergriffe in Situationen passieren, in denen es keine Zeugen gibt. Und darum steht oft Aussage gegen Aussage, da müssen die Umstände, da müssen sehr viele Randgeschehnisse und Bedingungen mit unter die Lupe genommen werden, die müssen erstmal überhaupt ausfindig gemacht werden und das Beweisverfahren ist sehr, sehr aufwendig, auch heute schon, und schreckt viele betroffene Frauen ja auch ab, überhaupt Anzeige zu erstatten und in ein Verfahren dann eben quasi zu gehen. Und das darf nicht, das darf kein Grund, das darf kein Argument dafür sein, die Strafbarkeit dieser Übergriffe nicht anzuerkennen.
Wie beurteilen Sie denn das jetzt überhaupt? Also seit Jahr und Tag kämpfen Sie und andere Organisationen für eine Reform des Sexualstrafrechts. Es passiert nichts. Dann gibt es massive sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht in Köln und plötzlich verändert sich etwas, wofür jahrelang gekämpft wurde, aber wo mal ignoriert wurde.
Naja, ignoriert würde ich nicht sagen. Also das Thema ist natürlich sehr virulent. Es ist nur als Gesetzgebungsverfahren jetzt der Zeitpunkt. Und darum, also dieses Fenster, was sich da jetzt gerade auftut, was ich wirklich als ein historisches Fenster auch bezeichnen würde, die Übergriffe, die in der Silvesternacht passiert sind und diese große öffentliche Empörung darüber, das ist eine Aufmerksamkeit gewesen, die quasi leider auf dieses Thema, was ein bundesweites Thema immer schon ist, und wir brauchen eigentlich diese ein massives Ereignis nicht, um über die Notwendigkeit des Ausbaus des Schutzes von Frauen zu debattieren, aber das jetzt ungenutzt zu lassen, dass es diese Aufmerksamkeit gibt, dass auf einmal darüber gesprochen wird, dass so etwas in Deutschland nicht passieren darf, überhaupt Übergriffe. In diesem Diskurs zu Silvesternacht sind noch ganz viele andere Themen, spielen da eine Rolle, weil gerade das Täterbild da in einer sehr unguten Art und Weise skizziert wurde und man eher sich darüber ja auch vor allem empört hat.
Ja, viele sagen ja auch, aus rassistischen Motiven wurde das Ganze instrumentalisiert.
Soweit würde ich auch gehen. Und dennoch sind wir im Moment in einer Situation, wo eben auch die Bundesregierung in der Pflicht ist, da den Schutz so herzustellen, dass wir juristische Mittel haben, gegen solche Übergriffe vorzugehen. Dass die tagtäglich durch insbesondere natürlich auch deutsche Männer in Deutschland passieren, das kommt uns sozusagen, es kommt uns zugute, dass diese Empörung gerade da ist, dass der Diskurs da ist, um eben das Sexualstrafrecht entsprechend zu verändern. Diese Empörung und auch so eine gewisse Pflicht, die sich daraus ergibt, für den Gesetzgeber oder für die Politik erstmal überhaupt ein Gesetz zu entwerfen und auf den Weg zu bringen, das jetzt ungenutzt zu lassen, wäre einfach politisch sehr unklug. Und das ist unsere Befürchtung, wenn jetzt eine kleine Reform, Sie haben am Anfang von dieser Reform jetzt gefragt, ich frage mich, ist das wirklich eine Reform? Ich finde, es sind Teilanpassungen, es sind Teilschritte, die kleine juristische Lösungen bedeuten. Uns geht es aber darum, dass eine wirkliche Reform passiert. Und damit ist nicht nur der Paradigmenwechsel gemeint, sondern eigentlich gehört der ganze Abschnitt 13 komplett unter die Lupe genommen. Davon rede ich jetzt im Moment gar nicht. Das wäre eigentlich das große Fass, was aufgemacht werden müsste.
Was sind denn jetzt Ihre aktuellen Forderungen?
Also unsere Empfehlung ist zu diesem Zeitpunkt, dass wir davon absehen würden, die jetzt vorliegenden Vorschläge so abzustimmen. Also dieses Gesetz sollte so nicht beschlossen werden, da ist internationales Menschenrecht nicht berücksichtigt. Und Deutschland ist in der Pflicht, dass auch das bei uns hier gilt und die Ratifizierung der Istanbul-Konvention tatsächlich erfolgen kann. Dafür muss es aber eine größere Veränderung geben, hin zu der Anerkennung eines Neins, einer Nicht-Einwilligung in eine sexuelle Handlung.